Und wenn Sie nicht dazu kommen, ist das auch kein Problem. Also ich habe gerade gedacht, schon allein wegen der schönen musikalischen Begleitung lohnt es sich ja, an der Adventskonferenz teilzunehmen. Ganz herzlichen Dank denen, die so den Rahmen so schön gestalten. Vielen, vielen Dank, lieber Markus, für deine schöne, zielführende Einleitung. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Wenn Sie nicht gut geschlafen haben, hoffentlich nicht wegen dem Text. So, gestern Abend sind wir mit diesem Vers eingestiegen. Selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Und ich hoffe, wir haben gestern Abend schon ein bisschen etwas von diesem Segen gespürt, der auf dem Lesen der Offenbarung liegt. Sie dürfen gerne auch jetzt so im Stillen dafür beten, dass es heute wieder geschieht, denn Segen schenkt allein der Herr. Wir hörten gestern zum Schluss, dass das Lamm würdig war, die sieben Siegel, das Buch mit den sieben Siegeln zu empfangen. Und jetzt öffnet das Lamm das erste Siegel. Und dieses Öffnen löst eine Aktion im Himmel aus mit Auswirkungen auf die Erde. Eine der vier Gestalten, mir steht nicht dabei welche, also ich denke ja, das muss der Löwe gewesen sein, der brüllt mit einer Donnerstimme, komm. Und dann erscheint ein weißes Pferd. Und der erste der sogenannten apokalyptischen Reiter. Und jetzt sollten wir Folgendes wahrnehmen. Dieser apokalyptische Reiter, der hat zwar ein Pferd, er hat auch einen Bogen, wahrscheinlich hat er auch großartige Pläne, aber das ist schon alles. Sie können sich in Ihrer Bibel das Wort gegeben einkreisen. Gegeben heißt von Gott gegeben. Achten Sie auch auf dieses Wort insgesamt in der Offenbarung. Ich habe es nicht gezählt, aber das kommt x-mal vor und ist sehr tröstlich. Dem Reiter wird eine Krone und die dazugehörige Macht gegeben. Von sich aus hat er nichts. Das erst befähigt ihn, seinen großen Siegeszug, dafür steht das weiße Pferd, seinen großen Siegeszug anzutreten. Dann öffnet das Lamm das zweite Siegel und nun erscheint ein feuerrotes Schwert. Jetzt können Sie wieder das Wort gegeben, sogar zweimal, einkreisen. Ihm wird Macht gegeben, den Frieden wegzunehmen, und ihm wird ein Schwert gegeben, Krieg über Teile der Welt zu bringen. Das Lamm öffnet das dritte Siegel und ein schwarzes Pferd erscheint. Der Reiter auf diesem Pferd bringt Armut und Hunger in die Welt. In der Hand hält er eine Waage. Die steht für Rationierung der Grundnahrungsmittel, auch Verteuerung. Eine Tagesportion Weizen kostet ein durchschnittliches Tagesgehalt. Öl und Wein, die Speise der Reichen, bleibt dagegen ausgenommen. Das Lamm öffnet das vierte Siegel und der vierte apokalyptische Reiter erscheint auf einem fahlen Pferd. Und auch ihm wird Macht gegeben, bis zum vierten Teil der Erde zu töten mit Schwert, Hunger und Pest. So, an dieser Stelle halten wir jetzt mal etwas an. Was wir hier bis jetzt gesehen haben, ist das, was Jesus in Matthäus 24 als den Anfang der Wehen beschreibt. Selbst die Reihenfolge ist sehr ähnlich. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 5, viele werden sagen, ich bin der Christus. Das sind also die falschen Christusse, das sind die Heilsbringer. Das entspricht gewissermaßen dem Reiter auf dem weißen Pferd. In Vers 6 spricht Jesus von Kriegen und Kriegsgeschrei. Und in Vers 7 folgen die Hungersnöte. Das ist die praktisch identische Reihenfolge mit den ersten drei Siegeln. Diese Reihenfolge, ein Heilsbringer tritt auf, dann setzt er seine Idee mit Krieg und Gewalt durch. Als Folge treten Armut, Hunger, Tod auf. Das passierte und passiert in unterschiedlichen Variationen viele Male in der Geschichte. Nehmen Sie das Dritte Reich. Das ist fast genau nach diesem Muster abgelaufen. Oder die Verbreitung des Kommunismus. Und bei aktuellen Heilslehren ist es im Grunde ähnlich. Jetzt wird klarer, warum Kapitel 1, Vers 1 sagte, dass die Offenbarung enthüllt, was in Kürze geschehen soll. Die Reiter reiten seit Jahrhunderten durch die Welt und auch heute. Zwar finden die Gerichte der Offenbarung wohl ihre volle und endgültige Erfüllung erst in der letzten Phase der Endzeit, aber Einzelheiten ereignen sich modellhaft seit der Zeit des Johannes bis heute. Immer wieder. Zwei Dinge bei diesen ersten vier Siegeln sind entscheidend und tröstend oder tröstlich. Das erste, das vierfache Kommen und das viermalige Gegeben. Die Boshaftigkeit der Reiter, die muss Gott ihnen nicht geben. Die steckt in ihnen drin. Aber sie dürfen sie nicht ausleben, so wie sie wollen. Die Reiter sitzen startbereit auf ihren Pferden. Aber sie müssen warten. Sie dürfen ihr Unwesen erst beginnen, wenn sie gerufen werden. Dass sie überhaupt gerufen werden, ist Gericht Gottes. Allerdings hier noch, ich möchte mal sagen, unterste Stufe, fast mehr Warnung und gleichzeitig auch Einladung. Nimm Gott doch ernst. Die Gerichte sind immer ein Ruf, eine Einladung. Nimm Gott doch ernst. Erkennt ihn als Herrn an. Erkenne an, dass du einen Erlöser brauchst, der dir deine Schuld vergibt. Vielleicht ist ja auch jemand unter uns, den Gott warnt und ruft und einlädt. Die zweite wichtige Begrenzung ist die auf nur den vierten Teil. Diese Begrenzung wird im Verlauf der Gerichte schrittweise aufgehoben. Aber hier haben wir sie noch. Die apokalyptischen Reiter und die Mächte des Bösen, die dahinter stehen, und die Menschen, die sich ihnen zu willigen Werkzeugen hingeben, die hören ja nicht aus Menschenfreundlichkeit an dieser Grenze auf. Die hören nur auf, weil Gott von vornherein festlegt, bis hierher und nicht weiter. 25% ist die Obergrenze. Nur darum sind Kriege und Hungerkatastrophen bis jetzt lokal begrenzt. So, und jetzt öffnet das Lamm das fünfte Siegel. Und Johannes sieht die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes willen. Die Seelen, die stellen eine Frage. Wie lange richtest du nicht? Es geht nicht um Rache, sondern um Gottes Ehre und das Aufrichten von Gerechtigkeit. Sie können nicht verstehen, dass Gott es seit 2000 Jahren immer nur bei diesen, in Anführungsstrichen, kleinen Warnschüssen belässt. Er müsste die Menschen doch mal langsam zur Rechenschaft ziehen. Die Antwort Gottes ist sehr interessant. Es ist nicht nur seine Geduld, seine Güte. Er sagt, die Zahl der Märtyrer ist noch nicht voll. Der Glaube an Jesus, die Verkündigung des Wortes können zum Märtyrertod führen. Das geistliche Klima wird ja auch hierzulande immer härter. Und so stellen dieser Ruf, diese Verse auch an uns in gewisser Weise die Frage, sind wir bereit, wenn es so kommen soll, auch zum Märtyrertod oder für Jesus zu leiden? So, was wir bis hierher hatten, das kann man immer wieder im Verlauf der Geschichte beobachten. Aber jetzt kommt etwas Neues. Das Lamm öffnet das sechste Siegel. Und das führt zu allergrößten kosmischen Katastrophen. Ein großes Erdbeben. Die Sonne wurde finster. Sterne fallen auf die Erde. Der Himmel, die atmosphärische Schutzhülle, verschwindet. Berge, Inseln werden bewegt. Und das Ganze löst bei Groß und Klein panische Angst aus. Sie verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge. So, und jetzt kommen wir zu einer Frage. Wie ist das gemeint? Wörtlich oder symbolisch? Bei den ersten vier Siegeln, denke ich, ist das klar. Das nehmen wir gleich beim Lesen so auf. Diese verschiedenen Farben der Pferde, das ist symbolisch gemeint. Das, was sie bringen, das darf wörtlich verstanden wissen. Hier ist es nicht so einfach. Ein guter Grundsatz bei der Auslegung der Offenbarung ist, mit apokalyptischer Sprache, also mit dieser symbolischen Sprache, da soll das unsichtbare Wesen der Dinge gezeigt werden. Der Antichrist zum Beispiel mag äußerlich durchaus ein charmanter Mensch sein, ein attraktiver Mensch, aber dem Wesen nach ist er ein Tier. Und so wird er deshalb in der Offenbarung immer bezeichnet. Wir sollen nicht denken, da käme jetzt wirklich ein Tier. Nein, da kommt wahrscheinlich ein Mensch. Aber dem Wesen nach ist der ein Tier, eine Bestie. Und auch hier an dieser Stelle will die Offenbarung uns vor allem geistliche Zusammenhänge zeigen. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass diese auch von natürlichen Ereignissen begleitet sein können. Um Beispiel zu nennen, als Jesus am Kreuz starb, verfinsterte sich die Sonne. Das war echt und hatte zugleich eine tiefe symbolische Bedeutung. Denn Gott wandte sich ab und die Finsternis der Sünde lag auf Jesus. Die Sonnenfinsternis veranschaulichte einen tieferen geistlichen Zusammenhang, sodass wir sagen können, im Allgemeinen legen wir die Offenbarung dann buchstäblich aus, wenn wir ihre apokalyptischen Teile und Sprache symbolisch verstehen und nach der Bedeutung des Symbols fragen. Und um diese Bedeutung herauszufinden, da helfen uns oft die alttestamentlichen Texte, die oft diese Symbole schon haben und erklären. Bei dem Erdbeben in Vers 12 sollten wir deshalb zuerst an geistige Erschütterungen denken, die unsere Gesellschaft buchstäblich durchrütteln und erschüttern oder die gute, bewährte Institutionen durchschütteln oder ins Wanken bringen, zum Beispiel die Ehe oder die Familie oder die Geschlechterrollen. Das ist im Moment alles ins Wanken gebracht worden, muss man schon sagen. Also das geschieht schon heute, aber es mag sich noch verstärken. Das Ganze kann dann auch noch von einem großen, sehr großen Erdbeben begleitet werden, gegen Ende hin, bei dem Inseln buchstäblich wegbewegt werden. Ist auch heute so, ja, wenn irgendwo Erdbeben geschehen, dass Inseln sich dann um Meter hin und her bewegen, beobachtet man auch jetzt. Aber wie gesagt, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist dieses geistig-geistliche Erdbeben, das wir zum Teil schon erleben. Wenn die Sonne finster wird, dann könnte das eben bedeuten, dass Gott sich gleichsam zurückzieht und die Orientierung ausfällt. Sterne, oder nehmen Sie mal das englische Wort, Stars, damit bezeichnen selbst wir führende Menschen. Die fallen hier, einer nach dem anderen, und fallen damit als Führungskräfte aus. Anschauungsmaterial liefert fast jeden Abend die Tagesschau. Gott, der Schöpfer, hatte den Himmel als, wir benutzen das Wort, kommt aus dem Lateinischen, als Firmament, also eine feste Schutzhülle geschaffen. Und jetzt nimmt Gott, der Richter, diesen Schutz weg. Also Gottes Gerichte sind in jedem Fall, ach, das hätte ich jetzt auch noch Ihnen alles einzeln, aber ich glaube, Sie haben das gesehen. Gott, der Richter, nimmt, Gottes Gerichte sind in jedem Fall echt, unabhängig davon, ob sie in symbolischer oder realistischer Sprache beschrieben werden. Überraschend wird der Verlauf der Gerichte und der Endzeitereignisse an dieser Stelle angehalten. Die Gerichtswinde werden festgehalten. Um den Gläubigen zunächst mal die Frage zu beantworten, die sie jetzt haben könnten. Nämlich die Frage, wer von uns kommt eigentlich durch diese bevorstehende, schwierige Zeit, auch antichristliche Zeit, auch dämonische Zeit, auch Trübsalzeit, wer kommt da eigentlich heil durch? Wer wird bestehen? Was wird die Knechte Gottes angesichts der Verführung durch Satan bewahren? Gleich zwei sehr tröstliche und mutmachende Antworten hören wir nun hier. Die erste Antwort: Ein Engel hat den Auftrag zu versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Versiegelt werden sie mit dem Namen Gottes oder Jesu, das zeigt Kapitel 14, Vers 1. Das Siegel Gottes zeigt uns unsere Zugehörigkeit zu Gott und unsere Bewahrung der unsichtbaren Welt, die jetzt im Begriff ist, mehr Macht zu bekommen, sagt das Siegel: Finger weg von den Gläubigen. Finger weg von den Knechten Gottes, die gehören ihm. Wenn ihr sie anrührt, bekommt ihr es mit der Macht zu tun, die hinter diesem Siegel steht. Dieser Schutz betrifft nicht in jedem Fall den Körper. Deshalb kommt es ja zu Leiden und auch zu Märtyrertoden. Dieser Schutz betrifft die Seele. Aber sie betrifft er sehr wirksam. Den Gläubigen sagt also das Siegel: Keine Sorge, ich bewahre euch vor dem Abfall. Nun werden die Gläubigen auf zweierlei Weise beschrieben. Zunächst hören wir eine Zahl, 144.000. Das sind 12.000 mal 12.000. Die Zahl 12 ist auch eine Vollzahl, bezieht sich aber immer auf Geschaffenes, und zwar im Zusammenhang mit Gottes erwählendem Handeln. 12 Stämme Israels, 12 Apostel. Auch in der neuen Schöpfung drückt die Zahl 12 ja in gewisser Weise Vollständigkeit aus. Vollständigkeit des erwählenden Handelns Gottes. 12 mal 12 wäre schon Vollständigkeit, große Vollständigkeit. 12.000 mal 12.000 oder eben 144.000 ist allergrößte Vollständigkeit. Soweit so gut. Aber wer ist hier vollständig versammelt? Da hier ausdrücklich die Stämme Israels genannt werden, könnte man fragen oder sagen, es sind ausschließlich Juden, die in dieser Zeit in großer Zahl zum Glauben kommen und dieses Siegel erhalten. Oder ist die Aufzählung der 12 Stämme ein Bild für das neue Israel, nicht das Israel nach dem Fleisch? Stehen die 144.000 also für die gesamte Christenheit aus Juden und Heidenchristen und deshalb auch 12.000 mal 12.000? Mit den wohl meisten Auslegern halte ich die zweite Antwort für die richtige. 144.000, Sie haben eine Frage zwischendurch? Zwölf mal zwölftausend, richtig. Ich habe mich schon eben beim Lesen gewundert, stimmt das eigentlich? Aber ich konnte nicht gleichzeitig rechnen und reden. Ja, danke schön, das ist richtig. 12 mal 12.000, genau. Aber das will der Ausdruck sagen. Also größte Vollständigkeit. Deshalb nicht 12 mal 12, sondern 12 mal 12.000, genau. Danke, das war gut, guter Hinweis. So, also mit den wohl meisten Auslegern halte ich die zweite Antwort für die richtige. 144.000 bedeutet dann die vollständige Gemeinde aus gläubigen Juden und gläubigen Christen unter seinem bewahrenden Schutz. Aber wir erhalten hier noch einen zweiten Trost und Mutmacher. Wir sehen jetzt erneut eine riesige Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Vers 14 sagt uns, wer die sind. Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal. Im ersten Teil des Kapitels sahen wir die Gemeinde, wie sie für die Trübsal vorbereitet wird gewissermaßen durch die Versiegelung. Jetzt sehen wir bereits, wie einer nach dem anderen siegreich, darauf deuten die weißen Kleider und die Palmzweige, aus der großen Trübsal herauskommt. Jetzt sehen wir, dass der Schutz, der in dem ersten Teil des Kapitels gegeben wurde, sich tatsächlich als wirksam erwiesen hat. Gleichzeitig wird hier bereits auf das Ende vorausgeblickt. Die Offenbarung enthält immer wieder zwischendurch so, ich habe überlegt, wie nenne ich das eigentlich? Man könnte sagen Vorausblicke, ja, wo sich so wie hier so vorausblickt, eigentlich schon auf das Ende. Man könnte auch sagen Einblicke, denn das sind so gewissermaßen Einblicke in den Himmel, das spielt ja im Himmel. Aber ich habe gedacht, ich nenne es mal, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch klingt, ich nenne das mal Aufblicke. Weil unser Blick nach oben gezogen wird und weil die Funktion die ist, dass diese Aufblicke uns trösten wollen. Ja, erhebet eure Häupter. Aufblicke. Und ich habe mir schon überlegt, ob ich mal eine Predigtreihe halten sollte, nur über diese Aufblicke in der Offenbarung. Ich habe den Eindruck, die werden uns deshalb gegeben, weil in der Leidenszeit, so sind wir Menschen halt, ja, wenn wir leiden, dann ist das Leiden uns ganz, ganz nah und kann uns unmittelbar runterziehen und kann uns bedrücken und kann uns erschrecken und kann uns depressiv machen. Und was uns dann helfen kann, ist, wenn wir alle diese Aufblicke in der Offenbarung in unserem Herzen haben und wir uns sagen können, das, was ich jetzt durchmache, ist nicht mein Ende. Mein Ende ist dies hier. Ich, ja, wenn ich das weiß, der Tag kommt, da stehe ich bereits siegreich im Himmel. Jesus sieht das schon. Ich sehe es leider jetzt im Moment nicht. Aber das ist, was auf mich zukommt. Und ich werde singen. Das kann Kraft geben und Mut zum Durchhalten. Die Offenbarung verspricht uns nicht, dass die Endzeit, die vor 2000 Jahren begonnen hat, so verstehe ich den Begriff Endzeit, dass er mit Pfingsten beginnt. Und dass er bis zur Wiederkunft geht und sich unter Umständen immer mehr zuspitzt. Die Offenbarung verspricht also nicht, dass die Endzeit schon jetzt und am Ende immer mehr leicht wird. Aber sie macht uns zweifach Mut. Gott bringt euch durch. Ihr habt das Schutzsiegel des Namens Christi unsichtbar auf euren Stirn. Und zweitens, ihr sollt siegreich versammelt werden am Thron des Lammes. Und da wird das Lamm euch weiden. Da wird das Lamm euch weiden und Gott wird abwischen alle Tränen. So, und jetzt öffnet das Lamm das siebte Siegel. Und das ist der Hammer. Der Himmel hält den Atem an. Absolute Stille. Im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Jeder spürt, jetzt bricht eine neue Phase an. Die ist anders als alles bisherige. Und dann treten sieben Engel auf. Und diesen sieben Engel wurden sieben Posaunen gegeben. Das erinnert ein bisschen an den Umzug um Jericho. Da wurden auch sieben Posaunen geblasen. Die Einwohner von Jericho warnten diese Posaunen, das Gericht kommt bestimmt. Rahab ermutigten diese Posaunen, ihre Leute im Vertrauen zu Gott in ihrer Wohnung zu versammeln. Auch hier haben die Posaunen so eine ambivalente Funktion, eine zweifache Funktion. Auf der einen Seite sollen sie Alarm blasen. Sie sollen den Ungläubigen die unumschränkte Herrschaft Gottes über buchstäblich jeden Bereich zeigen. Und sie vergewissern, dass das Gericht gewiss kommt. Sie sollen auch zur Buße rufen. Noch ist Umkehr ja möglich. Und die Frage ist, werden die Menschen hören? Die Gemeinde sollen die Posaunen um ihren Anführer, Christus, herumscharen und zu einem heiligen Leben aufrufen. Und dann kommt ein weiterer Engel, und der bringt viel Räucherwerk auf dem goldenen Altar vor dem Thron Gottes. Das sind die Gebete der Heiligen. Also ich denke, darunter ist sicher die Bitte, die die Heiligen weltweit unzählige Male vor Gott gebracht haben und wir auch in vielen Gemeinden jeden Sonntag. Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Der Engel bringt diese Gebete der weltweiten Gemeinde gesammelt dar. Und das hat enorme Auswirkungen. Was jetzt kommt, ist auch eine Reaktion auf das unaufhörliche Flehen der kämpfenden und leidenden Gemeinde. Denken Sie daran, wenn Sie lange für etwas beten, manche Gebete werden von Gott gleichsam angesammelt und dann entfalten sie plötzlich ihre Wirkung. Die unmittelbare Folge der Gebete ist die Ausgießung himmlischen Gerichtsfeuers auf die Erde über die anhaltende Ablehnung Gottes. Der erste Engel bläst die Posaune, Hagel, Feuer, Blut fallen auf die Erde. Hagel, Feuer und Blut bezeichnen in der Bibel oft Gerichte an der Schöpfung. Denken wir etwa an die ägyptischen Plagen. Insofern kann ja tatsächlich der dritte Teil der Erde und alles Gras betroffen sein. Gott begrenzt das Gericht auch jetzt noch, aber Sie merken schon, das ist jetzt nicht mehr ein Viertel. Jetzt ist es schon der dritte Teil. Die Warnung wird also lauter. Leute, Gottes Gerichte sind echt. Kehrt um, glaubt an das Evangelium. Immer noch ertönt die Einladung. Die zweite Posaune wird geblasen. Ein Berg stürzt ins Meer. Ein Berg stürzt ins Meer und verwandelt den dritten Teil des Meeres in Blut. Berg meint in der Bibel oft große Reiche. Zum Beispiel Babylon wird in Jeremia 51 als Berg bezeichnet. Berg meint die institutionelle Seite der Macht. So könnte man hier an den Sturz eines Weltreiches denken, mit blutigen Folgen für einen großen Teil des Völkermeeres. Die dritte Posaune wird geblasen und es fiel ein großer Stern vom Himmel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Ist das ein Naturereignis? Oder steht der Stern für einen unheilbringenden Menschen? Zum ersten Mal bei den Posaunen heißt es jetzt, viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Zum ersten Mal geht das Gericht über die Menschen. Es sind nur, in Anführungsstrichen, viele. Wohl nicht mal ein Drittel, aber doch eine große Anzahl. Und jetzt der vierte Engel. Er bläst seine Posaune und es wurde geschlagen, der dritte Teil der Sonne und des Mondes und der Sterne. Einem Drittel der Menschheit fehlt das Licht. Vielleicht ist es vor allem die geistliche Orientierung, die zurückgeht. Die sogenannten Experten widersprechen sich alle, falsche Entscheidungen werden getroffen, die Weltkrisen nehmen zu, Chaos verbreitet sich und keiner weiß eine Lösung. Und es soll noch schlimmer kommen. Ein Adler, vielleicht das vierte Thronwesen, sagt mit großer Stimme: Weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, wegen der anderen Posaunen der Engel, die noch blasen sollen. Also für schwache Nerven ist die Offenbarung wirklich nicht geschrieben. Der fünfte Engel bläst die Posaune und gibt das Anfangssignal für die finsterste und schwerste Zeit in der Menschheitsgeschichte. Johannes sieht einen Stern, gefallen vom Himmel. Dieser Stern ist eine Person. Dieser Stern ist Satan selbst. Ihm wird der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Das verheißt nichts Gutes. Aber beobachten wir unbedingt an dieser Stelle erneut das Gegeben. Und wir werden das gleich auch nochmal in Vers 3 und in Vers 5 sehen. Und dieses Wort gegeben will uns erneut erinnern, Leute, Gott behält die Kontrolle. Was macht der Satan mit dem Schlüssel? Er tat auf den Brunnen des Abgrunds. Mit Abgrund bezeichnet die Offenbarung den Herkunftsort des Dämonischen. Der Antichrist, der wird aus dem Abgrund kommen. In Kapitel 20 wird der Satan für 1000 Jahre an diesem Ort gefangen gehalten werden. Gott hat offensichtlich bisher noch vieles zurückgehalten. Mit der Kreuzigung wurde Satan besiegt. Offensichtlich ließ Gott nicht alles Dämonische komplett frei wirken. Aber jetzt darf der Satan den Abgrund öffnen. Und es stieg auf ein Rauch aus dem Brunnen, wie der Rauch eines großen Ofens. Und es wurden verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Eine unendlich große Zahl von Dämonen wird freigesetzt. So viele, dass die Sonne, die Erkenntnis von Gott, sich verfinstern und die geistige Atmosphäre in dieser Welt in nie gekanntem Maße bestimmen und dämonisch aufladen. Die Dämonen werden mit Heuschrecken verglichen. Und die sollen jetzt ausdrücklich nicht Schaden tun dem Gras, Grünen oder irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben an ihren Stirn. Das Siegel Gottes entfaltet seine schützende Wirkung an den Gläubigen. Die werden ausdrücklich von dieser Plage ausgenommen. Ich habe bei der Vorbereitung sehr viel profitiert von den Kommentaren von Gerhard Meyer. Und er hat hier eine schöne Formulierung. Er sagt: Gott gibt seine Gemeinde nicht den Dämonenpreis. Gott gibt seine Gemeinde nicht den Dämonenpreis. Aber für die Ungläubigen ist es eine schreckliche Plage. Zwar nicht lebensbedrohend, aber lebenserschwerend. Und mit tiefem, tiefem Schmerz verbunden. Jetzt können wir wieder fragen, sind das körperliche Schmerzen oder seelische Schmerzen, tiefe Ängste, die den Menschen den Tod suchen, aber nicht finden lassen? Auch diese Plage wird von Gott begrenzt, und zwar auf 5 Monate. Aber es sind sehr lange Monate. Die Heuschrecken, die haben Schwänze wie Skorpione und können fürchterlich zustechen. Sie glauben gar nicht, was da spekuliert wird, was das wohl ist. Ich kann nur sagen, ich weiß es nicht. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns vor zu genauer Übertragung hüten. Erst die Zukunft, die wird uns das dann zeigen, was genau gemeint ist. Aber eins können wir hier sehen. Diese dämonische Invasion, die ist in ihrem Kampf gut organisiert. Sie haben nämlich einen General. Und der heißt Abaddon oder Apollyon, was man übersetzen kann mit höllischer Engel oder Unterweltsfürst. Dieser General führt die ganze Bande an. Kostproben davon gab es schon häufiger. Plötzliche Einbrüche gottlosen Gedankenguts oder Hinwendungen zum Dämonischen. Das ist eine schreckliche Zeit und sie wird uns in den folgenden Kapiteln noch näher beschrieben. Aber jetzt wird uns gesagt, das erste Wehe ist vorüber. Doch schon bläst der 6. Engel die Posaune. Und daraufhin werden 4 Engel losgelassen, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr zu töten den 3. Teil der Menschen. Dass hier die festgelegte Stunde so betont wird, zeigt, Gott handelt nicht im Affekt. Gott handelt nie im Affekt. Selbst dann nicht, wenn er zornig ist. So, ohne Vorankündigung taucht jetzt ein riesiges, furchterregendes, reitendes Heer auf. Johannes hört eine unglaubliche Zahl, wörtlich 2-mal Myriaden mal Myriaden. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gerechnet. Eine Myriade ist 10.000, also wenn man rechnen wollte, sind das 200 Millionen. Also, Sie können mir hinterher sagen, ob ich richtig gerechnet habe. Auf jeden Fall, manche die vergleichen ja hier gerne mit der chinesischen Armee, aber selbst die chinesische Armee hat nur 2 Millionen Soldaten. Bei weitem nicht so viel. Eine menschliche Armee von 200 Millionen kann kaum logistisch versorgt oder strategisch bewegt werden. So wird man vorsichtig sein mit zu schnellen Identifizierungen. Was wir sagen können, es handelt sich um einen Angriff, dem die Menschen nichts entgegenzusetzen haben. Das ist Gottes Gericht über eine rebellische Welt. Und es ist allein Gottes Gnade, dass auch dieser Schlag auf den 3. Teil der Menschheit begrenzt bleibt. So, jetzt haben wir schon so viele Posaunenstöße gehört. Bekehren sich die Menschen jetzt? Und die übrigen Leute bekehrten sich nicht. Die Verweigerung, zu dem lebendigen Gott umzukehren, hat immer 2 Folgen, die wir auch hier beobachten. Die eine Folge ist, sie bekehrten sich nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die Götzen. Eine Welt, die dem lebendigen Gott die Anbetung verweigert, öffnet sich für den Kontakt mit den Geistern oder der Verehrung von magischen Gegenständen oder anderen selbsterdachten Götzen. Und das zweite sind die ethischen Folgen. Auch der gottlose Mensch hat eine Ethik, eine bestimmte Lebensweise, die er für gut und richtig hält und die er von anderen einfordert, die aber aus biblischer Sicht schrecklich ist. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Ich denke, es ist immer auch gut, wenn wir uns selbst zwischendurch fragen, hat Gott durch verschiedene Vorkommnisse, was immer das auch sein mag, hat Gott uns in unserem Leben gewarnt? Hat er uns eindringlich aufgefordert, von einem bestimmten Weg umzukehren, ihn zu lassen? Eins können wir hier lernen. Wir können nicht gewinnen, wenn wir in der Auflehnung beharren. Vom Himmel wird regiert. Das war die Zusammenfassung gestern. Gottes Gerichte sind echt. Das ist die Zusammenfassung dieser zweiten Einheit.
Vielen Dank für diesen Einblick, für diesen Überblick, vielleicht auch Durchblick. Wir haben jetzt noch Zeit, auf Fragen zu reagieren. Gibt es von Ihrer Seite Rückfragen, Ergänzungen? Ist irgendwas noch unklar geblieben? Cecilia. Wiederhole vielleicht kurz die Frage, es war nochmal die Frage, gestern wurde ja betont, dass Gott in dieser Welt wirkt, aber es gibt auch die Lehre der Deisten, dass Gott die geschaffen hat, aber sich dann zurückgezogen habe.
Also ich meine, das Einfachste, was man dazu sagen kann, sind die Aussagen der Bibel, die davon sprechen, dass Gott zum Beispiel Könige einsetzt und Könige absetzt. Du tust deine Hand auf und nährst alles. Ja? Also Gott ist derjenige, der diese Schöpfung erhält und regiert. Also, und da gibt es viele Aussagen in der Bibel. Also das ist jetzt mal die einfachste Antwort. Die Bibel lehrt, dass Gott Erhalter und Regent in dieser Welt ist. Aber schon alleine in dem, und das habe ich gestern Abend so sagen wollen, in dem Ausdruck, dass er der Schöpfer ist, ist das enthalten gewissermaßen, dass er die Welt lenkt und regiert. Und darauf kam es mir gestern dann an, dass er dann eben auch der Herr der Geschichte ist und die Geschichte zu seinem Ziel bringt. Ja, also die Deisten, die sagen praktisch, Gott hat die Welt wie so eine Uhr geschaffen und dann hat er eine Batterie eingelegt mit ganz langer Lebensdauer und das ist es. Jetzt setzt er sich in den Sessel und guckt zu, was die Menschen so machen. Und das ist konträr zu allem, was die Bibel lehrt. Also die Frage ist, die Gemeinde wird ja versiegelt am Anfang von Kapitel 7 und kann man das irgendwie merken an irgendetwas? So, ich würde jetzt sagen, unmittelbar kann man das Oder man muss zwei Sachen da sagen bei diesem Siegel. Auf der einen Seite kann man es nicht merken. Ein Siegel ist eine, wenn etwas versiegelt wird, auch bei uns jetzt, ein Vertrag besiegelt wird oder sonst irgendwas, das ist eine rechtliche Geschichte. Und rechtliche Geschichten, die verändern die objektive Lage, aber das ist nicht unbedingt etwas Subjektives. Allerdings, bei dem Siegel ist es vielleicht ein bisschen eine Ausnahme. Ich hab hier in den letzten Wochen so ein paar Mal die Offenbarung, ich habe immer die Offenbarung gelesen, morgens, abends, so auch in der Vorbereitung jetzt hierzu. Und irgendwann kam mir mal der Gedanke, bezieht sich das vielleicht auf unsere Bekehrung? Da werden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und immer wenn die Bibel, wenn der Heilige Geist bei einer Handlung Gottes beteiligt ist, dann spürt man auch etwas. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist stärkt unseren Glauben. Zum Beispiel, wir lesen das jetzt mit dieser Versiegelung und das überzeugt uns auch. Wir spüren zwar nicht das Siegel selber, aber in uns entsteht Vertrauen, dass dieser Gott nach seinem Wort handelt. Und dieses Vertrauen in Gott bringen wir nicht von uns selbst hervor. Das ist etwas, was der Heilige Geist hervorbringen muss und alleine hervorbringen kann. Aber daran spüren wir das, dass es da tatsächlich so eine Versiegelung gibt. Ja? Also insofern ist das ein bisschen beides. Also ich Haben Sie es alle verstanden oder soll ich es nochmal wiederholen? Also ist das Siegel etwas Dynamisches? Ja, wir können ja auch mal auf falsche Wege geraten. Ich verstehe das so, ist das Siegel dann vielleicht wieder weg oder kommt es dann wieder neu oder so? Ist das in diese Richtung gemeint?
Ja.
Also kann es weggehen, gut. Ja. Also ich würde jetzt auch wieder sagen, sowohl als auch, weder noch richtig ganz. Auf der einen Seite, versiegelt ist versiegelt. Also wenn das eine rechtliche Geschichte ist, so wie wir einen Vertrag besiegeln, wenn der einmal besiegelt ist, dann ist der besiegelt. Aber wir sind nicht mit einem Stück Siegellack versiegelt, sondern wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das ist ein lebendiges Siegel. Das ist eine Person. Und diese Person, also als Christen, ich glaube nicht, dass wir den Heiligen Geist verlieren, aber die Bibel sagt, wir können ihn betrüben. Und der Heilige Geist kann sich in uns zurückziehen. Und insofern, ja, insofern ist da was Dynamisches, ja. Wenn wir gehorsam sind, dann ist das was anderes, als wenn wir unsere eigenen Wege laufen. Aber wenn es um die Frage geht, können wir das Siegel, nachdem wir es bekommen haben, auch wieder komplett verlieren, dann würde ich sagen, nein. Das ist meine Meinung.
Gibt es weitere Fragen?
Gibt es Hinweise, dass die Gemeinde diese Geschichte nicht mehr erleben wird, sondern vorher?
Ja, das ist eine der großen Streitfragen in der Offenbarung. Oder? Ach so, kann es sein, dass die Gemeinde diese Gerichte nicht mehr erleben wird, weil sie vorher entrückt wird oder so, ja, zum Beispiel, genau. Also das ist eine der Auslegungsfragen bei der Offenbarung, wo, wenn Sie 5 Theologen fragen, finden Sie 7 Meinungen. Wie gesagt, ich sehe die Endzeit als die Zeit zwischen Pfingsten und der Wiederkunft. Ich sehe auch die Trübsalzeit als die Periode zwischen Pfingsten und der Wiederkunft. Das heißt nicht, dass auch die Trübsalzeit sich immer mehr zuspitzen kann. Wir kommen bei der nächsten Einheit schon, werde ich noch ein bisschen mehr dazu zu sagen. Aber also ich persönlich verstehe die Offenbarung nicht so, dass die Gemeinde, was weiß ich, manche sagen schon, dass die Gemeinde nach Kapitel 3 bereits entrückt wird und alles, was da folgt, hat für uns nichts mehr zu sagen. Ich sehe das nicht so. Ich werde das dann, also wie gesagt, wir werden das noch drauf kommen und da werden auch noch ein paar Begründungen folgen, ja, warum ich das nicht so sehe. Genau, deshalb werden sie verkürzt, weil sie drin sind. Richtig, genau. Und es gibt noch ein paar andere Hinweise, wie gesagt, wir werden darauf kommen.
Vielleicht noch eine Runde, eine Frage. Gibt es noch eine?
Gut.
Ach so.
Ja, genau, das sehe ich auch, das ist völlig richtig. Bitte? Ach so, also es gibt doch Situationen im Blick auf diese Versiegelung, dass ein Mensch tatsächlich nichts spürt von der Versiegelung. Ja? Und das sehe ich also ganz genauso, das ist ganz gewiss so, dass es Situationen gibt, in denen der Mensch nichts spürt. Und im Blick auf diese Situationen, sage ich eben gerade, dass dieses Siegel eine objektive Sache ist und dass dieser Schutz, der damit verbundene Schutz, wirksam ist, unabhängig davon, ob ich es spüre oder nicht spüre. Ja, also das Spüren hat mit der Wirkung nichts zu tun. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja, also jein, ja, also es ist eben, wenn es um die Wirkung geht, ist es keine Gefühlssache. Aber wie gesagt, man kann jetzt auch nicht sagen, ich kann dann leben, wie ich will, das ist ja alles völlig egal und man spürt es ja eh nicht, ja. Doch, dann, es kommt immer auf die Fragerichtung an, ja, in die gefragt wird. Frau Becker, wenn er sagt, also hier wenn es um die Wirkung geht, gibt es überhaupt keinen Zweifel, ganz klar, die Wirkung ist unabhängig vom Gefühl. Wenn es aber darum geht, wird der Geist mir immer das Zeugnis geben, du bist Gottes Kind und du bist auf dem richtigen Weg, wenn ich in Wirklichkeit nicht auf dem richtigen Weg bin? Nein. Ja, deshalb, Sie haben eben dieses Wort dynamisch da gebraucht. Da ist schon ein dynamisches Element drin. Aber es kommt immer darauf an, in welche Richtung.
Vielleicht hilft uns ja Gottes Wort an dieser Stelle auch noch weiter. So wie die Offenbarung jetzt. Vielen Dank für dein munteres Gespräch. Vielen Dank für deine Impulse. Ich denke, manche der Fragen werden noch mal präzisiert, wenn wir weiterlesen, heute Nachmittag und dann auch morgen. Ich möchte mit uns beten. Vater, wir danken dir, dass du dich von dieser Welt nicht zurückgezogen hast, sondern dass du weiter in dieser Welt zugetan bist und dass du deine Schöpfung an ihr Ziel bringst. Danke, dass alles, was geschieht, du doch die Kontrolle behältst. Und darum vertrauen wir uns dir an, auch mit unseren Fragen, auch mit deinen Unsicherheiten, bitten dich, dass du immer wieder uns auf deinen Weg zurückführst. Und danke, dass wir dein Wort haben, das uns Orientierung gibt, dass dein Geist durch dein Wort wirkt. So bitten wir dich, dass du jetzt mit uns in diese Pause auch gehst, die Mittagspause, dass wir durchatmen können. Wir bitten dich für alle Gespräche und Begegnungen und dass wir dann, wenn wir heute Nachmittag wieder zusammenkommen, wieder offen sind für dich. Amen.